Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abenteuerliche Juden und alle anderen abenteuerlichen Leute auch. Mit Sascha Salzmann heute zu Gast, für die die Phrase fast erfunden wurde, dass sie eigentlich keine Vorstellung braucht. Dank der schönen Essays, der Romane, der Theaterstücke und der wichtigen und schönen Gedanken, die wir bekamen von ihr. Was wir nicht wissen ist, wie abenteuerlich Sascha Salzmann eigentlich ist, ob sie eine abenteuerliche Jüdin ist. Herzlich willkommen erstmal.
Hallo Dima, schön hier zu sein.
Welches Abenteuer hast du vor der Pandemie erlebt, von dem du erzählen würdest?
Vor der Pandemie?
Mhm.
Ich bin jüdischer, migrantischer Körper in Deutschland. Ich erlebe permanent irgendwelche Abenteuer. Das Leben vor der Pandemie liegt so weit zurück, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich glaube, dass das, was ich als schöne Erinnerung habe, war die Teilnahme an den Gezi-Park-Protesten. Mhm. Aber das ist wirklich lange her. Und das fühlte sich an wie etwas, was ich noch nie gemacht habe und wahrscheinlich auch nie machen werde. Und ich habe in Istanbul gewohnt, das muss man dazu wissen. Ich habe von 12 bis 16 da gelebt, ich wollte auswandern, ich habe angefangen, die Sprache zu lernen, ich habe es geliebt einfach.
Mhm.
Und dann wurde ich Teil von diesen Protesten. Und da war mein Türkisch, und es ist immer noch nicht so weit, nicht gut genug, dass ich die ganzen Transparente wirklich lesen konnte, aber war schon klar, was los ist, weil ich mich mit der Stadtpolitik damals sehr viel befasst habe. Und dieses Tränengas will ich überhaupt nicht schönreden, es gab Tote. Aber das Gefühl, was ich da erlebt habe, also du musst dir vorstellen, so ich war bei meinem damaligen Typen in der Wohnung und der wohnte nicht weit vom Taxiplatz. Und plötzlich war halt so etwas, was ich als Nebel wahrnahm in der Wohnung, weil mir nicht klar war, dass es Tränengas ist, weil ich komme vom Theater. Und immer wenn ich so Rauchschwaden sehe, denke ich, oh, Kunstnebel. Und dann hörst du so Leute auf Töpfe schlagen und ich so, oh, Demo, schön. Und dann wurde das Ausmaß uns ja allen sehr, sehr langsam erst klar.
Mhm.
Und es war einfach ein kompletter Wahnsinn für mich, also wirklich mit rudimentären Sprachkenntnissen mich da reinzustürzen. Der, mit dem ich da hingegangen bin, ist weggerannt, weil er Asthmatiker war und der hatte Gründe, nicht Teil dieser Prozesse sein zu wollen. Und ich hatte meine Kamera dabei. Ich habe meine Mom angerufen und gesagt, falls du irgendwas im Fernsehen hörst, dass in der Türkei irgendwelche Ausschreitungen stattfinden, ich bin nicht da.
Mhm.
Und bin natürlich hingegangen.
Also du hast erstmal eine versichernde Lüge ausgesendet?
Naja, es ist meine Mom und ich habe mir vorgestellt, sie weiß, dass ich auf jede Demo gehe, wenn ich die Gelegenheit bekomme, und ich wollte nicht, dass sie denkt, oh Gott, die Türkei geht unter und mein Kind ist mittendrin oder so.
Und hat sie dir geglaubt, dass du nicht hingehst?
Nein, natürlich nicht. Meine Mutter.
Okay, also es gibt ganz viele Sachen, die ich da so nachfragen will. Der Gezi-Park für jemanden, also hast du ihn in der friedlichen Form erlebt? Hast du dich da viel bewegt?
Ja, ich meine, Gezi-Park ist halt eine kleine Grünanlage, ne? Es klingt so wie, keine Ahnung, mhm, Schlosspark Bellevue, aber mhm, das ist halt wirklich so ein, kennst du das eigentlich? Warst du mal in Istanbul?
Ich war noch nie da, nein. Deswegen frage ich auch, wie soll man sich diesen Ort erstmal in einem friedlichen Zustand vorstellen?
Friedlich, es ist eine kleine Grünanlage mit einem Kinderspielplatz und da stehen Zimitverkäufer und du kannst dir einen Tee holen. Und wofür der Gezi-Park eigentlich bekannt war, es ist einfach auch ein Meeting Point für unsere Kollegin und Schwester Michelle Gurevich singt Meet Me for a Kiss on a Taksim Square. Es ist einfach so ein Platz, wo man sich trifft, abknutscht und weiterzieht. Es ist auch, und ich glaube, das ist zentral, es war eine Cruising Area für die LGBTIQ-Community, vor allem für Transfrauen. Und deswegen waren Transfrauen auch die Ersten, die auf Barrikaden gegangen sind, als Erdogan gesagt hat, wir machen diesen Platz zu einer Moschee, was natürlich ein sehr klares Zeichen war. Und es ging auch darum, vom Taksim, was wirklich Zentrum von Istanbul ist, von Taksim aus die ganze Innenstadt umzubauen und die Queers zu vertreiben. Ich wohnte damals in Talabasche, das ist ein angrenzender Bezirk, bekannt für die ärmere Bevölkerung, bekannt für Roma, kurdische, armenische Bevölkerung und viele, viele Transfrauen lebten da, arbeiteten in der Nähe. Und es war, der Angriff war relativ klar ausgesprochen. Und so kannte ich das. Ich kannte das als eine Gegend, wo ich mit meinen Freundinnen abhing in Bars, wo die Frauen mir einfach alles gezeigt haben. Das Transhaus war unweit von dort. Und ich sah für ganz kurz diese Utopie von Istanbul. Es gab so 1-2 goldene Jahre. Mhm. Und ich war einfach Glückspilz genug, ausgerechnet da zu sein. Und
wie alt bist du da in dieser Phase?
Wie alt bin ich da? Bin ich Ende 20, Anfang 30.
Und wie alt bist du da politisch ungefähr?
Wie alt ist man politisch?
Also wie idealistisch bist du zu diesem Zeitpunkt, weil du gerade von der schönen Illusion gesprochen hast?
Ich bin immer maximal idealistisch. Mhm. Und versuche mich von der Realität nicht ablenken zu lassen in unseren Zielen. Aber guck mal, die Sache ist ja die, es ist, glaube ich, sinnlos, diese Jahre, die Zehnerjahre in der Türkei schön zu reden, zu sagen, es ging allen gut oder es war, die Menschenrechtslage war so toll, da müssen wir hin zurück. Die Leute lebten trotzdem gefährlich. Mhm. Nur es gab immer wieder so Lichtblitz. Und es ist wichtig, das dahin zu schauen und nicht zu sagen, so diese Realität interessiert mich nicht. Mhm. Aber diese Realität lief parallel zu einer Zeit, in der wir als LGBTIQ-Community offen in den Straßen waren und gefeiert haben und gelebt haben. Und eben die Gezi-Park-Proteste wurden von denen angeführt. Weißt du, ich habe mir.
Bevor wir zu den Protesten selbst kommen, wie kam es, dass die Türkei so ein schillernder Ort geworden ist? Wie kam es zum Auswanderungswunsch dahin?
Ach so, bei mir? Ja. Naja, ich habe 2012 ein Schreibstipendium bekommen. Tarabia, weißt du, diese Kulturakademie Tarabia?
Ich habe mich da mal beworben, ich habe es nicht gekriegt. Aber zu Recht auch.
Okay, ja, du kannst ja nochmal versuchen.
Ja.
Ich war einer der ersten StipendiantInnen und man konnte sich damals nicht bewerben, man wurde einfach eingeladen. Ich kam da an und nach 3 Monaten habe ich beschlossen zu bleiben.
Warum?
Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer gedacht, es ist für mich völlig okay, kein Zuhause zu haben, weil zu Hause sind meine Menschen und all diese Plattitüden, die wir denken, die aber auch stimmen. Ich habe nie Russland vermisst, ich habe keine melancholischen, nostalgischen Gefühle der Ukraine gegenüber gehabt. Ich habe es irgendwie mit Israel versucht, ich habe es mit den USA versucht und irgendwann dachte ich, ach scheiß doch drauf, du kannst überall sein. Vielleicht ist das, was jüdisch sein ausmacht, du kannst einfach überall es hassen oder lieben. Ja. Und dann kam ich nach Istanbul und ich bin jemand, der sich sehr hitzig verlieben kann, einfach aus dem Nichts heraus. Und ich war einfach so Feuer und Flamme für diese Stadt. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, was das heißt, eine Stadt zu lieben oder zu Hause zu sein. Und es gab nicht wirklich einen Grund. Ich habe biografisch jetzt nicht unbedingt Verbindungen dahin, aber alles stimmte für mich. Und ich habe mich noch nie so sehr wie ich gefühlt. Ich war einfach glücklich.
Kannst du dich an einen bestimmten Moment oder Ort erinnern in Istanbul, als alles gestimmt hat?
Ich kann mich an viele, viele Spaziergänge erinnern. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin einfach meistens losgezogen, ging so 6 Stunden durch die Stadt zu Fuß. Ohne Karte, logischerweise in Istanbul bringen Karten auch einem sehr wenig. Mhm. Und meistens quasi über die Bosporusbrücke nach Bala zu gehen, irgendwo in Fatih verloren zu gehen, wirklich nicht zu wissen, wo man ist und die Sonne geht gerade unter und es riecht nach Maronen. Ich glaube, das sind so Momente, ja.
Als du verstanden hast, dass der Rauch nicht Teil einer Theateraufführung ist und dass das tatsächlich eine ganz gefährliche, wichtige Demonstration ist, wie sah der Prozess aus, dass du gesagt hast, ich schließe mich dem an? Und wie hast du vor dir selbst argumentiert, ich bin auch legitimer Teil dieses Protests? Wenn ich die Klammer kurz aufmachen darf, ich bin ein ganz furchtbar unbegabter Demonstrationsteilnehmer. Ich weiß nicht so sehr, woran das liegt, aber selbst bei Demonstrationen, wo ich die Inhalte zu 100% teile, gehe ich nie so richtig aus mir heraus. Mhm. Ich fühle mich immer so ein bisschen wie ein Schwindler. Ich tue mir immer ein bisschen schwer, so richtig die Slogans mitzuschreiben. Weißt du, ich murmel ja, schon mit.
Komm auf die Slogans an, ja.
Weißt du, aber so ein Teil von mir behält immer, ich weiß nicht, ob es Skepsis ist, ich weiß nicht, ob es in gewisser Weise auch Feigheit ist, sich einer Gruppe politisch vollkommen anzuschließen, auch einer unübersichtlichen, aber mir fällt es schwer. Mhm. Also die direkteste Form fällt mir dann schwer.
Ja, nee, ich glaube, die direkteste Form ist die Präsenz deines Körpers auf der Straße. Mhm. Damit hast du schon erledigt. Du musst gar nichts schreien. Also ich glaube, abgesehen von Nie wieder Deutschland, habe ich in meinem Leben auf Demos nie was gerufen. Mhm. Und würde ich heute übrigens auch nicht mehr machen. Mhm. Und ich finde dieses Geschrei sehr unangenehm, tatsächlich. Ich kann doch nicht mal Slava Ukraini schreien. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich dagegen bin, weißt du? So, mhm. Ich glaube, dass bei Demonstrationen der zentrale Punkt ist, dass wir Präsenz zeigen. Und wir müssen uns ja nicht mögen. Ich bin mir sicher, dass ich mit den 10.000, 100.000 Leuten, mit denen ich auf die Straße gehe, wahrscheinlich nicht einer Meinung bin. Aber wir sind jetzt für eine Sache da. Mhm. Und das zeigen wir mit dem Einsatz unseres Körpers, was ja Maximaleinsatz ist.
Okay, also, wie hast du deinen Körper maximal eingesetzt damals bei den Gezi-Protesten?
Also ich war da, ich bin hin und her gerannt, vor allem sind wir viel gerannt. Ich habe fotografiert. Ich habe wir haben diese Mundschutzmasken bekommen, die natürlich überhaupt nichts gegen dieses Tränengas ausrichten konnten, aber das waren so die ersten Tage, da wussten wir überhaupt nichts. Ich wusste überhaupt nichts. Und ich habe auf meine Maske geschrieben, Ibn Lerbura da Taib Nerede, was bedeutet, die Schwuchteln sind hier, wo ist Taib? Und das war halt quasi einer unserer Slogans. Und das war etwas, was ich total sagen und mich identifizieren konnte. Und du darfst halt nicht vergessen, dass Protest ja ganz oft von Humor getragen wird. Übrigens nicht in Deutschland. Mhm. Das ist etwas, was hier radikal fehlt. Aber wenn du dir den ukrainischen Widerstand anschaust, wie voller Memes, Witze und Absurditäten dieser Widerstand ist. Und das erinnerte mich jetzt auch neulich, als ich mit KollegInnen anlässlich des Jahrestages darüber sprach, wie man überhaupt diese Kraft aufrechterhält, nicht verrückt zu werden. Und was für eine wichtige Rolle Humor dabei spielt und Satire. Erinnerte mich das an den Gezi-Park, weil es war extrem lustig. Ich meine, du erinnerst dich, es gab so diese ganzen Tags überall in der Stadt. Die Leute haben, weil Erdogan angeblich gegen Alkohol ist, also zumindest als politische Strategie, haben wir so als Alkoholflaschen Slogans hingestellt, auf, weißt du, so in riesigen Straßen. Und
was waren noch so Slogans?
Es sind viele, aber ehrlich gesagt erinnere ich mich hauptsächlich nur an den. Müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt irgendwas rausholen würde. Aber ich kann dir die ganzen Bilder erzählen. Also natürlich die Frau in dem roten Kleid, die mit dem Wasserwerfer so abgeschossen wurde. Und die Pinguine. Erinnerst du dich an die Pinguine? Weil bei uns war es ja immer so, in der Sowjetunion, wenn es einen Umsturz gab, gab es Schanze, ne? Genau. Und in der Türkei war, also Gezi Park entwickelte sich ja quasi zu prärevolutionären Situation, Pinguin-Dokus. Und das heißt, der Pinguin wurde ein Zeichen vom Gezi-Park und wir liefen herum als Pinguins. Also wir haben so ganz simple Pinguin-Kostüme gebaut und sind so, seien wir Pinguine durch die Stadt gerannt. Und das konnte die Polizei zum Beispiel nicht so richtig anstanden, weil wir haben noch gar nichts gesagt. Das meine ich mit Präsenz in den Straßen und so viele Möglichkeiten, dagegen zu sein, ohne etwas mitzuschreien, was sich komisch anfühlt. Ich finde auch, guck mal, du und ich, wir sind Schriftsteller, ich finde für uns ist Sprache auch nochmal was anderes und nur Umgang mit Sprache ist nochmal was anderes, deswegen, ich tue mich wahnsinnig schwer, in einfachen Hauptsätzen über politische Komplexitäten zu schreiben, weil ich glaube, daran so viel missverstanden werden könnte.
Schriftstellerei, ja, aber zurück zu den Pinguinen.
Ja.
Wie lange hat es gedauert, bis die Polizisten und die sogenannten Sicherheitskräfte, diese Symbole dann doch als Aggression wahrgenommen haben und bekämpft haben?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wer du bist. Wenn du aussiehst wie ich, eindeutig ein Yabanje, also ein Ausländer, die haben Leute wie mich weniger angefasst. Beziehungsweise, also ich persönlich wurde gar nicht angefasst. Wir sind zwar als Masse weggerannt, aber ich habe schon den Unterschied gemerkt, der gemacht wird zwischen Leuten, die physiognomisch angeblich wie Ansässige aussehen Und uns, also den Leuten, die irgendwie von außen kamen, und das, weil du auch vorhin gefragt hast, also diese Rechtfertigung, was mache ich hier eigentlich? Das war mir von Anfang an klar. Ich habe einen deutschen Pass. Ich kann mir ganz andere Dinge erlauben. Das war auch nochmal, bevor die türkischen Behörden angefangen haben, deutsche Staatsbürger zu verhaften. Ne? Das kam ja dann 2016, da war ich nicht mehr im Land. Übrigens deswegen. Aber zu dem Zeitpunkt war das Gefühl zumindest so, dass ich mit meinem deutschen Pass sehr sicher bin und das fühlte sich unfair an. Weißt du, meine Freundinnen riskieren wortwörtlich alles und ich so wie, ja, ich kann ja jederzeit nach Hause fliegen. Und ich habe mit denen geredet und die meinten, hey, also damals war auch nicht klar, wie viel berichtet wird in Europa und in Deutschland und gerade Deutschland war wichtig. Und ich habe halt die ganze Zeit gefragt, was kann ich eigentlich tun? Weil es ist nicht so, dass ich im Straßengerillakampf ausgebildet bin, weißt du. Ich kann eigentlich nur rennen und fotografieren und die meinten, schreib über uns. Und deswegen bin ich tatsächlich auch zurückgegangen und habe exzessiv darüber, ich habe sowohl Artikel geschrieben, als auch Interviews gegeben, als auch Theaterstücke geschrieben. Und das war auch der Anfang für meinen Roman, weil außer sich sollte eigentlich ein Roman über den Gezi-Park sein und endete dann in einer jüdischen Familiengeschichte über 100 Jahre, die in Odessa zum Teil spielt, zum Teil in Istanbul. Aber eigentlich wollte ich diesen Kampf porträtieren.
Und die Fotos? Was ist aus denen geworden, die du gemacht hast?
Ich habe einmal eine Ausstellung damit gemacht, aber dann habe ich sie einfach archiviert, weil ich das Gefühl hatte, die Leute, deren Kampf das Meer ist, denen gehört dieser Raum und dieser Platz und den sollen sie nutzen.
Also einerseits möchte ich fragen, wie das eigene, also das Protestlager zu dir als Niyambangje, als Ausländerin stand. Doch, ich frage jetzt mal das.
Also ich meine, ich kann dir nur sagen, wie die Leute, mit denen ich rumgerannt bin, zu mir standen und das war natürlich gut. Und es gab mit Sicherheit auch andere Stimmen, aber das, was halt passiert, wenn so der Angriff so massiv ist, ist, dass du zu einer Gruppe wirst. Du wirst von einem Feind zu Freunden gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir das waren. Ich meine, ich war mit den Queers unterwegs, also geschenkt, klar, haben wir uns gut verstanden. Und mit Sicherheit hätten wir Zeit gehabt, hätten wir große Probleme mit anderen Gruppen im Rahmen dieses Protestes gehabt. Aber dafür war in diesen ersten Wochen keine Zeit. Und dann, als es losging, mit den üblichen Streitereien, die dann immer ausbrechen, wenn Minderheiten gegeneinander gehen, da war ich nicht mehr im Land.
Übrigens, das einzige Tränengas, das ich jemals so richtig in die Fresse gekriegt habe, war israelisches.
Oh, wie schön. Zu welchem Anlass?
Also es ist so, ich war eigentlich für etwas ganz anderes unterwegs. Ich war gar nicht zum Demonstrieren unterwegs, sondern ich wollte in Jerusalem einen Stadtteil besuchen, der hinter der Sicherheitsmauer liegt, aber dennoch Teil der Stadt ist. Mhm. Also immer noch an Steuern zahlt an Israel. Und dadurch, dass er hinter der Mauer liegt, zu gefährlich geworden ist. Also das heißt, es ist Niemandsland geworden. Die Müllabfuhr kommt nicht, die Polizei kommt nicht. Und was nicht dazu geführt hat, dass dieser Ort sich irgendwie entvölkert, sondern ganz im Gegenteil. Zum Beispiel, es gibt auch keine richtigen Baugenehmigungen. Mhm. Also baute man besonders. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist dieser Ort, dieser Stadtteil von 20 auf 60.000 Einwohner relativ schnell gewachsen. Und ich war dort, um den Quasi-Bürgermeister zu sprechen, der so nicht legitimiert ist, aber vor Ort eben zum Bürgermeister gemacht wurde. Und hab ihn interviewt, hab ihn dann auch so das blanke Reportergold, also wir saßen so in seinem Haus, hinter ihm so ganz viele Hamas-Porträts. Und dann sagt er, ja, tut mir leid, ich müsste da mal zu meinem Termin. Und ich habe gefragt, zu welchem denn? Ja, ich bin eigentlich Designer. Also, er hat mich begrüßt mit, um diesen Ort zu charakterisieren, wenn Sie einen Mord begehen wollen, dann kommen Sie hierher. Oder wenn Sie einen Mord begangen haben und sich verstecken wollen, kommen Sie hierher, hier gibt es keine Polizei, hier gibt es nichts.
Okay.
So, und der hat dann auch, je nachdem, wie fatalistisch er gerade war, von Gaskriegen gesprochen und ewiger Verdammnis, aber auch von Blumen und also sehr, sehr schwankende Metaphoriken, die ich da gespiegelt bekommen habe. Und dieser Mann sagt dann, ich müsste denn jetzt los, weil ich bin eigentlich Designer für Schulsachen. Ja, und dann bin ich mit ihm in eine Näherei gefahren, um die Schuljacken zu besehen, die da gerade genäht werden. Interessanterweise, nachdem er auch viele unfreundliche Sachen über Amerika gesagt hat, in so einem amerikanischen Baseball-Stil. Und dann war der Herr noch so gut, mich einzuladen auf, in einen Falafelladen, glaube ich, auf der Ramallah Road. Und der Zeitpunkt, als wir uns treffen, ist vielleicht eine Woche, vielleicht zwei, nachdem Trump gesagt hat, dass die Botschaft nach Jerusalem gehört und die großen Aufruhren kommen. Und wir sitzen also in diesem Falafelladen und da ist ein Fernseher an der Wand und man sieht so eine große palästinensische Protestwand. Und er sagt, die kommen jetzt hier lang. Und ich so, wie, die kommen jetzt hier lang? Und dann, wie im Film, ich gehe vor dem Falafelladen und sehe diese riesige Demonstrantenwelle auf uns zukommen. Und ich sehe auch andere Journalistinnen, die mit Gasmasken ausgerüstet sind und so Schusswesten von Presse, wo ich zum ersten Mal denke, ja, Dima, vielleicht hast du dich nicht perfekt vorbereitet. Und ja, dann sind die zur sogenannten Sicherheitsmauer marschiert und wurden vom israelischen Militär mit Gas beschossen. Mhm. Und auch nicht so knapp. Also es war dann auch für mich gar nicht so leicht, da rauszukommen. Ich hatte auch keinen deutschen Pass, ich hatte noch meinen ukrainischen Pass. Bin dann auch, übrigens auch so eine Bevorzugung wahrscheinlich, weil ich eben westlich aussah. Ich habe dann eine gute Ladung abbekommen und wurde dann ganz, ganz schnell in so einen palästinensischen Krankenwagen gebracht. Und es war nicht Schlimmes, aber die haben mir die Augen ausgewaschen und so. Aber es war ganz, ganz schnell, haben die mich da rausgeholt. Ich glaube, schneller als wenn ich eben nicht so aussehen würde, wie ich aussehe. Und das war so meine erste Begegnung mit Tränengas. Und führt mich eigentlich auch zu der Frage, die ich zu deinem Erlebnis stellen will. Nämlich, als ich dann wieder in der Stadt war, ich habe dann so ein Taxi genommen und wir mussten, glaube ich, 4 verschiedene Grenzpunkte anfahren, bis wir einen gefunden haben, der sicher genug war, dass man wieder nach Jerusalem rein kann. Und in der Stadt, da hat niemand das mitgekriegt. Es war völlig unwirklich. Die Leute haben gar nicht gewusst, zu welchem Preis in diesem Moment ihre Ruhe erkämpft wird und haben sich auch nicht besonders dafür interessiert. Also ich habe am selben Tag dann so ein paar Gespräche angefangen und meinte, ihr wirst mir gar nicht glauben, wo ich war, was ich gesehen habe und also aha, ja. Ja. Worauf ich hinaus wollte ist, bei den Gezi-Protesten, wie viele Tote gab es da?
Viele, es ist nicht ganz klar, weil es gab viele Minderjährige, die angeschossen worden sind und in den Folgen starben. Aber ich glaube, also die Toten, ich kann dir gar nicht die genaue Zahl sagen, ich kann dir sagen, dass das Land fast komplett verhaftet worden ist danach. Alle Intellektuellen, alle kurdischen Menschen, alle Menschen, bei denen irgendeine HDP-Flagge gefunden wurde. Ab da begann der große Umbau der Gesellschaft, würde ich sagen.
Ich stelle diese Frage nach jedem Abenteuer. In diesem Fall ist es eigentlich eine Steilvorlage für dich. Ich stelle dann die Frage, war es das wert?
Für mich oder für die Bewegung? Weil das sind ja völlig unterschiedliche Sachen. Ich kann mir ja nicht anmaßen, so zu tun, als wäre es um mein Leben gegangen. Ich glaube, es war es auf jeden Fall wert. Und ich glaube, das ist das Wesen von solchen prärevolutionären Zuständen, großen Demonstrationen, Aufschwingen, das kannst du dir auch an Maidan anschauen. Es ist es immer wert, weil es den Leuten Glauben gibt, einen Grund gibt. Und das heißt, sie sind noch nicht tot. Das ist etwas, worüber ich viel nachdenke, wenn ich an die russische Gesellschaft denke. Das ist wie ein gekippter See, tote Materie. Das Aufbegehren ist nicht sichtbar als Masse, als Teil des Volkskörpers. Und ich meine, in Istanbul war es so, schau mal, die Leute sind aus dem ganzen Land in diese Stadt geströmt. Es war nicht möglich, es nicht mitzukriegen. Und Istanbul ist eine große Stadt, das waren inoffiziell 17 Millionen. Ne? Also offiziell glaube ich damals 14, aber inoffiziell sagten alle, es sind 17 Millionen Menschen. Alle haben es mitbekommen und ich glaube, das macht etwas mit einem und das prägt einen für immer. Und selbst wenn danach die große Depression kommt, so werden Generationen danach davon lernen und hören und das ist wichtig. Das ist, weißt du, wir nähern uns jetzt der Märzrevolution, 18. März und die wurde unter anderem angeführt von Frauen und danach kam großer Rückschlag für die Emanzipationsrechte, Biedermeierzeit, furchtbar. Aber diese Frauen sind Inspiration für heute, also es ist das wert.
Und welches Abenteuer hast du gewagt, wie als die Pandemie so richtig eklig wurde?
Das war nicht so richtig, weil ich es gewagt habe, weil die Pandemie eklig war, sondern es war einfach so, meine Frau hatte runden Geburtstag und ich habe sie eigentlich nach New York eingeladen gehabt und es war aber mitten im Hardcore-Lockdown. Und es wurde halt so, also ich wollte unbedingt das Allerbeste bieten. Und plötzlich waren alle meine Pläne gecancelt. Ich hatte so mit FreundInnen abgesprochen, so welche Rooftop-Bar, welche Jazz-Club, welche Spaziergänge, alles gecancelt. Und ich habe so getan, als würde ich es dabei belassen und habe gesagt, ja du, Janem, schade. Und habe angefangen quasi ihren Geburtstag heimlich vorzubereiten. Was bedeutete, ich habe etwas gemacht, wofür ich jede andere Person verlassen würde, wenn sie das mit mir machen würde. Ich bin an ihre E-Mails gegangen und habe die Kontakte von allen ihren Freundinnen geholt und habe die alle angeschrieben und habe gesagt, okay, das ist jetzt ein geheimer Plan. Hier ist ein Video von Janelle Monáe, Yoga. Und ich möchte, dass ihr dazu tanzt und mir das Video schickt. Und das wird ein Teil von Doros Geburtstagsgeschenk sein. Und damit fing es quasi an. Und ehrlich gesagt, das von ihr fernzuhalten in einem Lockdown, wir wohnen zusammen auf kleinstem Raum, das ist schon ein halbes Abenteuer. Also, ich muss wieder mit dem Theater telefonieren, sorry. Oh nein, warte, das stimmt was nicht mit dem Schnitt, was wir schneiden. Ja, das ist was Politisches. Und dann von da aus habe ich irgendwie angefangen, so ein Mini-Festival an einem Tag zu planen. Wir haben irgendwie so ein Sterne-Restaurant beauftragt, Essen nach Hause zu schicken. Wir haben Freundinnen Schlüssel zu einer Bar gegeben, befreundete DJs haben Playlists aufgenommen, wir sind dann irgendwie so heimlich in diese Bar, waren zu zweit da, haben die Tür abgeschlossen, haben diese Playlists abgespielt. Ich habe gelernt für diesen Tag Cocktails zu mixen und es fühlte sich unglaublich edgy an. Ah, übrigens, und wir waren so komplett overstyled, weil wenn man irgendwie so Wochen in deinen Adidas-Hosen verbringt, dann ist so wie, okay, wir gehen jetzt aus und ich habe es einfach total übertrieben. Ich ging dann so im Anzug, als würde ich jetzt in eine Oper gehen, hatte so meinen langen schwarzen Mantel an. Und so waren wir in dieser Bar und haben die Türen abgeschlossen, Musik angemacht und ich habe Cocktails gemixt und wir waren voll von diesem Sterne-Essen und das fühlte sich an wie ein Abenteuer, ein schönes Abenteuer. Mhm.
Wie geschickt warst du denn im Verbergen? Also warst du zufrieden mit dir als Lügnerin und Vertuscherin?
Ja, das bin ich immer. Ich glaube, das ist eine meiner Talente tatsächlich. Ich nenne das ja Theaterspielen einfach. Und ich war wirklich gut, weil ich wollte es so sehr, ich wollte sie so sehr mit etwas Schönem überraschen. Und ich glaube auch, weil alles so grausam, grau und trist wurde in diesen, ich glaube, es war der erste große Lockdown. Und auch da machte sich so eine Hoffnungslosigkeit breit, weißt du, so ein Gefühl von, gibt es da überhaupt eine Zukunft? Und ich wollte so gern dagegen arbeiten, das heißt, ich habe quasi alle meine kuratorischen Fähigkeiten in dieses Mini-Festival gesteckt und wie wir alle wissen, wenn wir Festivals kuratieren, da gehört sehr viel Trickserei hinzu, um alle bei guter Laune zu halten.
So, that's what I did. Wie hieß denn dein Privatfestival, euer Privatfestival?
Happy Birthday, Baby.
Okay.
Du weißt, Titel müssen einfach sein, damit sie catchy sind.
Und wie schwierig war es zum Beispiel, eine Bar im Lockdown zu finden?
Nee, das überhaupt nicht, weil ich hatte einfach Freundinnen, die eine hatten.
Mhm. Okay, anders gefragt, was waren denn die Schwierigkeiten?
Die Schwierigkeiten waren ja, das von ihr zu verstecken und mit ihren FreundInnen zu kommunizieren. Weil ich dachte, es ist eine einfache Aufgabe, zu Janelle Monáe zu tanzen und das aufzunehmen und zu schicken. Aber ich vergesse, dass nicht alle so extrovertiert sind wie ich. und auch denken, also erstens tanzen, dann zu Janelle Monáe und dann soll ich das noch jemandem schicken und die macht daraus irgendwas. Mhm. Und diese Gespräche mit denen, diese Überzeugungsarbeiten musste ich führen quasi und Doris durfte nichts mitbekommen.
Was war das schwierigste Überzeugungsgespräch?
Was war das schwierigste Überzeugungsgespräch? Naja, die haben einfach.
Und welche Argumente nutzt man denn, um zu sagen, du musst aber zu Janelle Monáe tanzen und dich filmen?
Ich erzähle denen einfach wunderbare Geschichten. Also wie, was ich zum Beispiel getan habe, um zu Janelle Monáe zu tanzen, die Choreografie, also ich habe tatsächlich die Choreografie aus dem Video einstudiert mit meiner besten Freundin. Und du kannst dir vorstellen, ich konnte es natürlich nicht in der Wohnung filmen, wie ich dazu tanze. Das heißt, ich habe eine Pilates-Lehrerin klar gemacht, in ihrem Studio quasi die Choreografie eingeübt, dort das Ganze für meine besten Freundin filmen lassen. Und das habe ich denen immer erzählt, um denen ein schlechtes Gewissen zu machen, sodass sie wirklich nicht Nein sagen können.
Emotionale Erpressung, also.
My hometown.
Ah, sag das doch gleich. Und also es klingt da so, als wäre das relativ früh in der Pandemie gewesen, dass du das gemacht hast. Ich habe jetzt für niemanden ein Festival organisiert, habe aber ab und an auch so schöne, in diesem Kontext grenzüberschreitende Sachen gemacht und habe aber festgestellt, so sehr es einem Auftrieb gibt, so deprimierend ist dann wieder die Gegenwart nach dem Festival. Dann ist immer noch Pandemie, dann ist immer noch Lockdown. Hast du auch so einen ähnlichen Ereigniskater dann gehabt? Oder ihr?
Ich glaube, also du hast 100% recht. Ich erinnere mich nur nicht daran. Ich erinnere mich, glaube ich, deswegen nicht daran, weil so viel ständig dann doch passierte. Und auch schöne Sachen. Ich meine, es war schon so ein apokalyptisches Gefühl, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, es gibt so viel zu tun. Wir alle schrieben Texte, wir alle traten trotzdem auf, auch wenn wir in unseren Wohnzimmern sitzen blieben. Und insofern war ich, glaube ich, zu sehr beschäftigt oder ich hielt mich beschäftigt, um nicht in diese Depression zu verfallen. Das kann auch sein, weißt du. Insofern, ich hatte diesen Kater nicht. Ich freute mich quasi auf das nächste Ereignis, das nächste Abenteuer. Aber das ist sehr typisch für mich, dass ich Ängste versuche zu überspielen, indem ich einfach noch mehr mache. Ich habe einen Roman geschrieben in der Zeit, in der Buchläden zu waren. Es hieß, es ist nicht systemrelevant. Amazon hat überhaupt gar keine Bücher mehr gelagert, weil sie den Platz für Klopapier gebraucht haben. Mhm. Und das war mein Gefühl. Ich so, was mache ich hier eigentlich? Das heißt, nie wieder wird irgendwer ein Buch lesen, geschweige denn, warum sollte man zu Lesungen gehen? Und ich versuche gerade einen Roman zu schreiben. Das weiß ich noch. Das war abenteuerlich. Mhm. Und es fühlt sich so komplett sinnlos an.
Mhm. Also ich finde es jetzt im Krieg viel, viel schwieriger, mir zu beantworten, was mache ich hier eigentlich? Nicht mal so sehr während des Schreibens, sondern danach. Mhm. Also, keine Ahnung, ich hatte so, das war ein journalistisches Projekt, aber trotzdem erzähle ich jetzt davon, ich habe so 3 Frauen aus der Ukraine interviewt für die Zeit und mit ihnen über darüber gesprochen, wie sie ihre Beziehung aufrechterhalten mit den Männern, die in der Ukraine geblieben sind. Und es war ganz schwierig zu führen, weil ich gemerkt habe, alle 3 müssen krass Kraft und Selbstbeherrschung aufbringen, um dieses Gespräch überhaupt führen zu können und sich nicht einfach so dem Schmerz zu überlassen. Und oft genug im Journalismus ist es dann ja auch so, dass du aber genau die Fragen stellen musst, wo du weißt, das wird jetzt besonders wehtun. Mhm. Und dann bin ich da so raus aus dem Gespräch und habe mich gefragt, was machst du hier eigentlich? Das war gerade irgendwie unanständig, diese 3 Frauen so zu versammeln und die zu diesem Gespräch zu bringen, um es dann einem Millionenpublikum auch noch weiterzugeben, dass es ja bei der Zeit dann ist. Und dann habe ich aber dieses Gespräch protokolliert und es hat sich auch schon so abgezeichnet, die sogenannte Friedensbewegung und ne, also die der Teil der Gesellschaft, der Täter und Opfer eben verkehrt und der Ukraine nicht unbedingt beim Überleben helfen will. Und als es dann gedruckt war, war ich wahnsinnig froh, ihre Perspektive wiedergegeben zu haben. Das lässt sich aber nicht, also für mich zumindest, nicht so oft wiederholen. Also inzwischen bin ich an dem Punkt, dass ich denke, es gibt nichts, worüber es jetzt wichtig wäre, zu schreiben für mich. Aber gleichzeitig, also außer diesem Krieg, aber gleichzeitig bin ich viel zu weit weg. Und ich sitze dann in so einer Falle. Und selbst wenn ich darüber schreibe, dann ist da dieser Text da. Du wirst ja bestimmt auch ständig gefragt, Sie als Schriftstellerin, wie verhalten Sie sich in den Zeiten des Krieges? Mhm. Was machen Sie damit? Ich finde, der schwierigere Teil ist, wenn du dann geschrieben hast und dich aber umdrehst und für 40 Euro Sushi fressen gehst und immer noch in deinem sicheren Nest sitzt. Also ich finde den privaten Teil fast schwieriger. Mhm. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich meine, klar bin ich auch quasi permanent damit konfrontiert. Was bringt Kunst jetzt? Was machen sie überhaupt mit ihrem Leben? Das ist eine legitime Frage. Mhm. Aber ich habe sehr viel gelernt in dem letzten Jahr, was das angeht. Erstens kann man so wahnsinnig viel tun. Und damit meine ich direkt aktionistische Hilfe. Das weißt du, das weiß ich, das wissen wirklich Hunderte von Tausenden von Deutschen, die geholfen haben oder immer noch helfen. Und Kunst hat ja netterweise überhaupt gar keine Funktion. Und Kunst ist ja nicht dafür da, um etwas zu tun. Kunst ist da. Und darüber unterhalte ich mich mit meinen ukrainischen Kolleginnen, die dort sind oder geflohen sind oder schon lange hier sind. Und die Beobachtungen sind ähnlich. Die Kunst kommt oder kommt nicht. Das ist unser Problem, wenn wir auf sie warten. Ich glaube trotzdem, dass, das hast du auch angesprochen, der zentrale Moment ist, den Leuten ein Gesicht zu geben, eine Plattform zu geben und sie hörbar zu machen. Ob in der Kunst, im Journalismus, wo auch immer. Ne? Hauptsache nicht in diesen reißerischen Nachrichten, wo das die ewigen Opfer sind, die uns auch noch nerven, weil sie uns ja an den Rand einer atomaren Katastrophe bringen, ist klar. Ne? Und ich habe mich seit diesem ersten sogenannten offenen Brief gegen Waffenlieferungen in die Ukraine rege ich mich einfach maßlos über diese Deutschen auf, gerade weil es Deutsche sind, deswegen betone ich das.
Ich muss jede Woche einmal einen Wutausbruch unterdrücken.
Nein, nicht unterdrücken, Tim. Das führt zu Krankheiten. Immer alles rauslassen, immer alles schön raus.
Okay, ich muss mir einen geeigneten Ort zum Rauslassen suchen.
Ganz genau. Darüber reden wir nach der Aufnahme. Wir können ja Tipps austauschen, aber auf jeden Fall, ich habe mich jetzt neulich wieder aufgeregt und eine Freundin sagt etwas sehr Kluges. Die hat einen Freund, mit dem sie sich ständig streitet deswegen und er kennt einfach keine Ukrainerin. Und deswegen ist dieses Interview, was du geführt hast, so wichtig, weil es den Leuten das nahe bringt. Es ist traurig, dass es das braucht, aber abstrakt funktioniert das halt einfach nicht. Die Leute, die das für ein theoretisches Gedankenspiel halten, was gerade passiert, können sich natürlich Ausflüge in jede Richtung leisten, denken, just imagine, was wäre, wenn? Das ist, weil sie emotional nicht so involviert sind. Wir sind dafür zuständig, die Leute emotional zu involvieren. Ich weiß ganz genau, wofür Kunst gut ist, nur ist sie nicht deswegen da. Aber was sie tut, ist, sie bereitet den emotionalen Boden für Nachrichten. Wenn du in den Nachrichten etwas über jesidische Frauen hörst und nicht weißt, womit man das essen soll, dann denkst du, oh, das ist ja furchtbar und weiter geht's. Wenn du ein Buch gelesen hast, wo die vorkamen, wo du dich schon irgendwie emotional damit befasst hast, wirst du es nie vergessen, was du gerade in den Nachrichten gehört hast. Und das ist so ein Tanz, den wir alle zusammen tanzen. Die Kunst, die Politik, der Journalismus, die Gesellschaft. Und keiner von uns kann sich leisten, jetzt nachzulassen und in die innere Migration zu gehen. Ich bin total d'accord, wenn Leute sagen, ich kann jetzt gerade nicht schreiben oder ich kann jetzt gerade nicht lesen. Und da steht auch niemandem zu, das von den Leuten zu verlangen. Aber wir alle bilden ja diese Gesellschaft ab. Also selbst wenn wir nicht mitmachen, sind wir ein Teil davon. Und ehrlich gesagt, und das ist etwas, was ich sowohl von der Pandemie glaube zu beobachten, aber dann kam halt eben auch dieser Krieg. Das ist etwas, was ich immer mehr beobachte, dass Leute, die nicht involviert sind, den Gesellschaftsvertrag aufkündigen, weil es ihnen zu viel ist. Und sie verstehen nicht, dass sie uns alle mitreißen. Insofern glaube ich, dass Kunst zu machen, Gedichte zu schreiben, ja quasi ein Schritt nach vorne ist. Und selbst wenn du nur Liebesgedichte schreibst, weißt du, es ist so wichtig, dass wir das miteinander jetzt durchstehen. Momente der Schwäche sind, glaube ich, erlaubt, um dann auch wieder aufzustehen.
Meine Damen und Herren, Sascha Mariana Salzmann. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke dir, Dima. Abenteuerliche Juden und alle anderen, abenteuerliche Leute auch. Der Spukkasten Frankfurter Gemeinde, Staffel 2.